Es folgt eine Anmerkung bezüglich Johannes Scharfs Kritik am nationalen Widerstand. Der Verweis zu dieser befindet sich in der Videobeschreibung. Vorneweg, Johannes Scharf und ich sind im echten Leben befreundet und stehen im regen Austausch. Zudem war Johannes Scharf bereits bei mir in der Sendung zu Gast und wir haben über sein Projekt Nova Europa gesprochen. Dem stehe ich ja wohlwollend gegenüber, zumindest wenn dieses Siedlungsprojekt auf deutschem Territorium umgesetzt wird. Oder sagen wir auch auf deutschem Territorium. Denn es ist durchaus denkbar, mehrere Siedlungsprojekte innerhalb als auch außerhalb Deutschlands zu starten. Zu diesem Zweck wurde die Nova Europa Society gegründet. Ich fasse Johannes Scharfs Kritik am nationalen Widerstand nicht als Angriff auf. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen und auf die geäußerte Kritik eingehen. Als Randbemerkung, mir sagt die Art und Weise zu, wie Johannes Scharf sich auszudrücken pflegt, gehoben und stilvoll. Deswegen wähle ich hier und jetzt ebenfalls diese Form des Ausdrucks. Und um vollends Waffengleichheit zu schaffen, um es mit etwas Pathos auszudrücken, verzichte ich auf Gestik und Blickkontakt zum Zuhörer und wähle ebenfalls den Podcast. Auch als Probelauf für mich selbst, denn in naher Zukunft ist geplant, in regelmäßigen Abständen Podcasts zu veröffentlichen. Nicht für jeden, sondern nur für die, die es auch wirklich wollen und die nicht nur Konsumenten, sondern Mitstreiter sein wollen. Doch mehr dazu an anderer Stelle. Zum Inhalt, das leidige Thema des Erscheinungsbildes. Dem will ich noch nicht einmal zur Gänze widersprechen, nur ist dieses Thema ja nicht neu. Ja, das Auge ist bekanntlich mit und der ein oder andere bedarf sicherlich einer Stilberatung. Ebenso sollte man seinen Kleidungsstil dahingehend anpassen, ob man nun zu einem Rechtsrockkonzert oder einer Demonstration geht. Hier sollten die Veranstalter von Demonstrationen Richtlinien erarbeiten und ausgeben oder sich am dritten Weg orientieren. Da ich hier auch den Vergleich von vor 20 Jahren zu heute kenne, weiß ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Nun macht eben eine schicke Frisur und teure Klamotten keinen Befreier Europas aus, noch um es altrechts und mit einem Blick auf den Hollywood-Clown von Charlottesville zu münzen. Ein Braunhemd macht noch lange keinen SA-Mann. Der Trottel mit der Blutsfahne von Charlottesville, den Johannes erwähnt. Ehrlich gesagt höre ich zum ersten Mal davon. Noch weiß ich nicht, was dieser Vorfall mit dem nationalen Widerstand in Deutschland zu tun haben soll. Nur müssen wir hier eins feststellen. Krakige und clowneske Hollywood-Nazis sind keine Altrechten, sondern sie sind, ja, was wohl krakige und clowneske Hollywood-Nazis eben. Was erschwerend in diesem Fall hinzukommt, ist die Tatsache, dass es nun mal ein Amerikaner ist, womit ein gewisser Habitus einhergeht. Dazu zwei Beispiele. Schauen wir uns einen x-beliebigen US-amerikanischen Präsidenten an. Egal ob ein Bush Junior oder ein Bush Senior oder selbst ein Trump, in dem auch ich damals Hoffnung gelegt habe. Es sind allesamt überhebliche Großkotze, das muss man so mal feststellen. Die maßlose Übertreibung liegt in der Natur des Amerikanischen, so logischerweise auch in deren White Power Bewegung. Als zweites Beispiel seien die überdimensionalisierten Superhelden der Marvel Comics genannt, die aus einer Ermangelung echter Nationalhelden resultieren. Aber nun gut, ein Imperium, welches gerade mal ein paar hundert Jahre existiert, kann selbstverständlich nicht die Tiefe aufbringen, wie ein Europa dessen Wurzeln weit in die Entstehungsgeschichte der Menschheit hineinreicht. Selbstverständlich mache ich das keinem Amerikaner zum Vorwurf, es ist einfach nur ein Fakt, der bei unserer Betrachtung einfließen sollte und so einiges erklärt. Die Thematik der Außendarstellung wird ja bereits innerhalb des nationalen Widerstandes selbst diskutiert, weswegen man schon die Unterscheidung in Bewegung und Szene vornimmt. Und hier kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Was ist denn der nationale Widerstand? Sind es Parteien, freie Kameradschaften, Aktionsgruppen oder alles zusammen? Meine Meinung dazu ist die, es gibt nicht den klar umrissenen nationalen Widerstand. Genauso wenig wie es die neue oder die alte Rechte gibt. Die sogenannte alte Rechte beschreibt man gerne als reaktionär und rückwärtsgewandt. Gleichzeitig werde auch ich dort verortet, nur bin ich reaktionär und rückwärtsgewandt. Ich denke eher nicht. Zu leicht verfällt man in die Position, in Schubladen zu denken und die jeweiligen Egomanen und Sektierer des vermeintlichen Gegenlagers auf das große Ganze zu projizieren. Denn wer würde denn behaupten, dass diese nur in einem Lager vorkommen? Frank Franz postet also auf Facebook ein Foto seines Großvaters in Uniform. Ich kenne nicht den Zusammenhang, in dem dieses Foto gepostet wurde, doch im Grunde wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spricht. Solange es nicht täglich vorkommt und keinen Bezug zur Programmatik seiner Partei hat, empfinde ich so etwas ehrlich gesagt als ein erfrischend unverkrampftes Verhältnis zu seiner eigenen Familiengeschichte und zur verteufelten Geschichte unseres Volkes. Dazu kommt noch, dass Frank Franz nicht gerade dafür bekannt ist, ein sogenannter Hardliner zu sein. Und selbst ein Neurechter Alexander Gauland sprach sich am 2. September 2017 bei einer Rede am Kiffhäuser vor Anhängern der AfD für ein entsprechendes Verhältnis zum deutschen Soldatentum aus. Ich zitiere hier mal nach Welt.de vom 14.09. Gauland forderte in der Rede außerdem eine Neubewertung der Taten deutscher Soldaten in beiden Weltkriegen. Wenn Franzosen und Briten stolz auf ihren Kaiser oder den Kriegspremier Winston Churchill seien, haben wir das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen, sagte der AfD-Vize. Zitat Ende. Tja, haben wir jetzt einen Altrechten, der sich im Gewand eines Neurechten zu verbergen mag? Wohl kaum. Daher bitte ich hier um etwas mehr Gelassenheit. Lieber Johannes, du sprichst das Thema Juden an und du konstatierst, dass man die Theorie einer jüdischen Weltverschwörung daraus ableiten könnte, dass die Juden bei einem sehr geringen Anteil an der Weltbevölkerung ja an gewissen Schalthebeln der Welt überproportional vertreten sind. Nur ist diese Schlussfolgerung ja irgendwo ja auch korrekt. Von sowas kommt sowas. Und an dieser Stelle passend ein Wort zu den sogenannten Verschwörungstheorien bezüglich Skull and Bones und Freimaurern. Du sagst, dass diejenigen Personen, also die vermeintlichen Verschwörer, so handeln, wie sie handeln, nicht weil sie Geheimverbindungsstudenten, Freimaurer oder Juden seien, sondern weil sie einer gesellschaftlichen Elite angehören, deren Vertreter offenkundig der Meinung sind, aus der Einwanderung einen Nutzen ziehen zu können. Und hier, lieber Johannes, beißt sich doch wieder die Katze in den Schwanz. Denn das eine bedingt nun mal das andere. Und warum ist diese Thematik nicht ganz ohne Belang? Ganz einfach. Wenn ich weiß, dass dieser oder jener Politiker ein Emporkömmling eben so einer Vereinigung ist, dann weiß ich auch von vornherein, ob ich das, was dieser Mensch sagt, als Wahrheit oder Lüge bezeichnen kann. Ob er es ernst meint oder eine verborgene Agenda verfolgt, das soll ja manchmal vorkommen. Und das ist der Vorteil von Vorurteilen, die nichts anderes als eine Abkürzung und eine Vorausschau darstellen. Auch wenn es vielleicht überflüssig erscheinen mag, so möchte ich es trotzdem sagen, es gibt weder die Juden, die Moslems, noch die Deutschen oder die Türken oder selbst die Nationalsozialisten. Wäre dem so, wäre diese Welt in der Tat leicht zu kategorisieren. Und ja, so mancher sieht in jedem Juden die Verkörperung des Bösen, ja, das aber trotz einem Gerhard Menuhin oder einem Norman Finkelstein. Bleiben wir bei einem ähnlichen Thema. Du sprichst den Revisionismus an. Natürlich wäre es vollkommener Unsinn, mit revisionistischen Thesen die heutigen Probleme anzugehen. Nur wer tut das? Mir persönlich ist niemand bekannt, der ernsthaft mit den Opferzahlen von Auschwitz, die Massenmigration oder den Nationalstaat zersetzenden kosmopolitischen EU-Extremismus aufzuhalten gedenkt. Ja, natürlich gibt es Personen, deren Zahl ich auch nicht als gering einstufe, die sich mit dem Revisionismus beschäftigen. Ja, warum denn auch nicht? Es soll sich in seiner freien Zeit jeder mit Dingen beschäftigen, die ihm genehm sind. Du zitierst Martin Sellner, der bemängelt, dass man sich trotzig mit dem Hassobjekt des verhassten Systems solidarisiert. Du zitierst ihn mit folgenden Worten: Man will die gewohnte Rolle, die gewohnte Parole, die gewohnten Jahrestage nicht aufgeben und merkt nicht, dass man den Hauptteil seiner Kraft nicht dem Erhalt des eigenen, sondern der Rehabilitierung eines bestimmten ideologischen Systems des 20. Jahrhunderts, seiner Symbole, seiner Waffenverbände und seiner Vertreter widmet. Zitat Ende. Zum einen geht es mir persönlich nicht um Rehabilitierung, denn wie Außenstehende mein Handeln beurteilen, interessiert mich herzlich wenig. Zum anderen stammen diese Worte von jemandem, der auf dem verhassten Akademikerball in Wien anwesend war und es wahrscheinlich auch in Zukunft sein wird, gemeinsam mit vom System verhassten Burschenschaftern, die es auch nicht erst seit gestern gibt und somit als traditionalistisch betrachtet werden dürfen, die sich ebenfalls ihre ach so vom System verhassten Tradition nicht nehmen lassen. Ja, nicht, dass ich das als verwerflich betrachte, ganz im Gegenteil, trete ich ja auch als Anhänger des nationalen Widerstands eben für den Erhalt von Tradition ein. Nur lasse ich mir im Gegensatz zu Martin Sellner nicht von meinen Feinden vorschreiben, zu welcher Tradition ich mich denn bekennen darf und zu welcher nicht. Das entscheide ich immer noch selbst. Und ja, auch das ist Teil des Kampfes um den Erhalt des eigenen. Denn was bleibt denn vom eigenen übrig, wenn man die Tradition verleugnet? Natürlich nicht reduziert auf besagte 12 Jahre, aber auch eben diese nicht krampfhaft ausgeblendet. Ja, lieber Johannes, wir sind uns alle darin einig, dass die Frage über Sein oder Nichtsein die wichtigste Frage unserer Zeit darstellt. Doch was macht unser Sein aus? Doch eben auch das, was man uns nehmen will und was wir uns nicht nehmen lassen dürfen, nämlich die Kontinuität unserer Geschichte. Und auch die Frage, ob die BRD ein souveräner Staat ist, wir wissen, sie ist es nicht, spricht ja nicht nur der nationale Widerstand oder die sogenannte alte Rechte an, sondern glücklicherweise auch Herr Emil Senze von der AfD im Landtag von Baden-Württemberg. Denn dieser fragt ganz offen, warum man den gelben Schein nicht einfach abschafft, wenn doch der BRD-Personalausweis eine Staatsangehörigkeit bezeugen würde, der es aber de facto nicht tut, wie Herr Senze ebenfalls ausführt. Und ja, dass selbstverständlich irgendwelche Spintisierer und selbsternannte Reichskanzler und Könige von solchen Themen angezogen werden, ist natürlich bedauerlich, aber auf welchem Gebiet findet man keine Übertreiber? Und ja, lieber Johannes, natürlich hast du recht, dass uns dieses Wissen alleine im Moment nicht weiterbringt und dass der Durchschnittsbürger eher an einem gefüllten Magen interessiert ist, als daran, ob seine grüne Plastikkarte etwas über seine Staatsangehörigkeit aussagt oder nicht. Gut, nicht nur die gefüllte Magen, sondern das Fernsehen ist wahrscheinlich mindestens ebenso wichtig. Und wenn morgen früh die Polizei bei mir vor der Haustüre stünde, um mein Haus zu durchsuchen, und ich sage denen, halt, Sie sind ein privater Sicherheitsdienst der BRD GmbH, Sie sind für mich nicht zuständig und ich verweise Sie von meinem Reichsgebiet, könnte ich ja tun, dann würde ich aber vermutlich von nicht für mich zuständigen BRD-Gummiknüppeln niedergestreckt werden. Ja, und das tut dann logischerweise genauso weh, als wenn der Knüppel von einem Polizisten eines souveränen Staates geschwungen worden wäre. Macht begründet Recht. Und solange wir nicht die nötige Macht besitzen, werden wir kein Recht durchsetzen können. Nichtsdestotrotz muss es Menschen geben, die sich auch mit Themen befassen, die sich unter der Gemeinoberfläche befinden. Denn rein mit Populismus, der an der Oberfläche kratzt, begründet man keine tiefgehende und wahrhafte Weltanschauung. Am Ende zitierst du nochmals Martin Sellner, der darüber philosophiert, wie man aufgrund des Abgrenzens zum NS auf der einen und der herrschenden Ideologie auf der anderen Seite in ein Niemandsland gerät, in dem man aufgrund des hohen Drucks entweder zerfetzt oder zum Diamanten wird. Das ist eine phänomenale Metapher. Doch wer Mitglieder hinauswirft, weil sie auf Rechtsrock-Konzerte gehen, und wer seinen Mitgliedern mit Verbannung droht, sollten sie es wagen, den Vorträgen eines Frank Krämers zu lauschen. Der sollte eher Anleitung verteilen, wie man Windeln anlegt, damit nachts nichts daneben geht. Denn das ist politische Bettnässerei, um es mit den Worten des Neurechten Björn Höckes zu sagen, der diese Bezeichnung wählte, als innerhalb der AfD regelrechte Panik ausbrach, als es hieß, der Verfassungsschutz wolle sich dieser Partei annehmen. Wer zum Boykott einer Veranstaltung eines neurechten Magazins aufruft, bei dem ich nicht mal als Redner, sondern nur als Gast eingeladen war, oder wer mir frecherweise die Anwesenheit auf einer Demonstration verbieten will, wie bei der Demo Mütter gegen Gewalt in Bottrop, der ist für mich weniger ein Kämpfer für ein freies Europa als mehr eine, nennen wir es mal, gelb lackierte Antifa. Und wer mir vor Jahren unter vorgehaltener Hand erzählt, als Ibela darf man Stahlgewitter nur heimlich hören, der ist weniger ein durch Druck gehärteter Diamant, sondern eher billiger Strass, der in seiner unauthentischen Art und Weise meint, sich durch unsägliche Distanziererei einen vermeintlich einfacheren Weg genehmigen zu können. Vielleicht sollte man sich zumindest in diesem Falle einmal bei Linksjugend und Jusos ein Beispiel nehmen, wie man Zusammenhalt zelebriert. Jene solidarisieren sich sogar freimütig mit der ewig gestrigen RAF sowie demokratischen Gewalttätergruppen wie Antifa und Schwarzer Block, während eine IB nicht mal mit Protagonisten aus dem eigenen politischen Spektrum zusammenarbeiten will. Aber genug davon, und ich möchte es auch dabei belassen und anmerken, bei der IB ist auch nicht alles schlecht. Ob sich nun jemand mit Revisionismus, BRD, GmbH oder Verschwörungstheorien beschäftigt, das ist in erster Linie Privatsache und hat auch erstmal gar nichts mit irgendeiner Außendarstellung noch mit Agitation zu tun. Genauso gut könnte ich fragen, ob denn deine Kritik am nationalen Widerstand den Erhalt der weißen Rasse fördert oder ob dein nächster Skiurlaub auch der großen Sache dient. Natürlich tut es das nicht, denn auch das sind Privatangelegenheiten, die bei sozialen Wesen, der Mensch ist ja in der Regel eins, als normal gelten und auch nicht hinterfragt werden müssen. Besagte Themen sind unter anderem Ausdruck einer geistigen Gegenkultur, die mit Sicherheit nicht für eine unbedarfte Masse geeignet ist. Aber das ist lebendige Freiheit des Geistes und der Meinung und genau das, was uns von den westlichen Demokratien unterscheidet. Nicht immer nur behaupten, man dürfe alles sagen, sondern es auch tun. Auch auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere Außenstehende dadurch überfordert wird. Wir müssen uns schließlich nicht dafür entschuldigen, keine Scheuklappen mit uns herumzuschleppen. Und Scheuklappen, die werden uns schon genug aufgezwungen, unter anderem mit dem sogenannten Strafrecht. Selbstverständlich ist es weniger schlau, sich auf diese Themen bei einer Diskussion einzulassen. Ich kann nur abraten, sich auf dieses Glatteis führen zu lassen oder gar mit diesen Themen bei, nennen wir es mal, Lieschen Müller mit der Türe ins Haus zu fallen. Da gebe ich dir, lieber Johannes, absolut von ganzem Herzen recht. Aber andererseits gibt es keinen Grund, sich das plumpe bundesbürgerliche und oberflächliche Denken zu eigen zu machen, nur um eine Mehrheit zu schielen. Denn Mehrheit hat nichts mit Wahrheit zu tun. Und um Letztere sollte es uns allen gehen. Wem es um Mehrheiten geht, der mag bei einer deutschfeindlich-demokratischen Gruppierung wie der CDU gut aufgehoben zu sein. Oder sollen wir bald auch die Geschlechter leugnen, nur um bei einer verstrahlten Jugend punkten zu können? Wem es um Wahrheit geht, muss damit rechnen, logischerweise, in einem Zeitalter der Lüge, zumindest was die Fähigkeit zum Hinterfragen betrifft, einer Minderheit anzugehören. Vieles erledigt sich von selbst. Ich glaube ja an das Gesetz der Resonanz. Distanziererei, die verabscheue ich von ganzem Herzen. Das steht für mich persönlich aber auch gar nicht zur Debatte, weil das vollkommen unnötig ist. Die Bettnässer meiden mich von alleine und für die Sektierer bin ich ebenfalls uninteressant, da ich mich bekanntlich ja freigeistig vor der Kamera mit jeder Denkrichtung auseinandersetze. Egal, ob diese von einem Migranten oder einem Einheimischen vorgetragen wird. Auf diese Weise treffe ich automatisch auf ebenfalls freigeistige und konstruktive Mitstreiter, mit denen ich gerne in regen Austausch trete und mit denen ich mich gerne umgebe. Gleich und gleich gesellt sich eben gern. Man erntet am Ende doch nur das, was man sät, und das ist auch gut so. Dabei interessiert mich persönlich auch überhaupt nicht, ob sich einer als alte, neue oder was auch immer für eine Rechte bezeichnet, sondern ganz pragmatisch, ob sie oder er etwas für Deutschland tun will oder eben nicht. Schon lange sind negative Erscheinungsformen auch innerhalb der Bewegung oder auch an dessen Grenzen oder Rändern, wie man es bezeichnen will, zumindest für mich kein Thema mehr. Denn anstatt andere zu kritisieren, nutze ich meine knappe Zeit lieber dafür, positive Impulse auszusenden und andere Mitstreiter zu motivieren. Und mit Erfolg, wenn ich das so bescheiden sagen darf, und wenn ich mich auf die Resonanz, auf mein Schaffen beziehe. Konstruktive Kritik ist natürlich immer gut, nur sind diese kritischen Töne ja nicht neu und somit auch irgendwie nicht notwendig, zumindest meiner Meinung nach. Meine Erfahrung ist die, dass es vorteilhafter für alle ist, die Zeit und Energie, die so eine Kritik gekostet hat, eher dahingehend zu investieren, mit positiven Beispielen voranzuschreiten, zumal wir sicherlich nicht über Langeweile klagen können. Es gibt viel zu tun und deswegen muss man diejenigen, die eh schon am Fallen sind, nicht noch stoßen. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich Nietzsche widersprechen, sondern denen, die emporstreben, mit Schwung nach oben katapultieren. Das hat am Ende mehr Strahlkraft und wirkt wahre Veränderung als die eigentliche Kritik selbst. Vielen Dank fürs Zuhören.